Willkommen bei Crime und Kontext. Ich bin Jonas und heute ist wieder Mara dabei. Schön, dass du da bist.
Danke, Jonas. Heute haben wir zwei sehr unterschiedliche Themen, oder?
Genau. Wir fangen an mit einem Fall, der über 20 Jahre zurückreicht und jetzt einen neuen juristischen Abschluss gefunden hat. Der sogenannte Maskenmann. Und danach schauen wir uns ein Justizthema an, das mit NS-Unrecht und Staatsbürgerschaft zu tun hat. Beides hat auf seine eigene Weise mit Recht, mit Staat und mit langen Zeiträumen zu tun.
Bei Maskenmann, das ist ein Name, der bei vielen Menschen sofort etwas auslöst. Der Fall ist in Deutschland sehr bekannt.
Ja, und er ist aus gutem Grund bekannt. Martin N., heute 55 Jahre alt, war einer der brutalsten Serientäter in der deutschen Kriminalgeschichte der Nachkriegszeit. Er wurde 2012 in Deutschland wegen dreifachen Kindsmordes und zahlreicher Missbrauchsfälle zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber da war noch ein offener Fall. Ein französischer Junge namens Jonathan, 10 Jahre alt, der im April 2004 aus einem Schullandheim in Saint-Brevin-les-Pins an der Atlantikküste verschwand.
Und das war über 20 Jahre lang ungeklärt?
Nicht ganz ungeklärt. Martin N. war schon länger als Tatverdächtiger im Fokus. Aber er hat eine Beteiligung am Tod von Jonathan stets bestritten. Das war das Problem. Ohne Geständnis, mit einer Quellenlage, die sich über zwei Länder erstreckt und mit einem Täter, der bereits in Deutschland einsaß, das war juristisch komplex. Jetzt hat ein Gericht im westfranzösischen Nantes ihn verurteilt. Lebenslange Haft, auch nach französischem Recht.
Was bedeutet das praktisch? Er sitzt ja schon in Deutschland.
Das ist eine gute Frage. Praktisch ändert sich an seiner Freiheitssituation zunächst wenig. Er verbüßt bereits eine lebenslange Strafe in Deutschland. Aber das Urteil hat eine andere Bedeutung. Es ist eine juristische Anerkennung. Es sagt, dieser Mord ist aufgeklärt. Dieser Junge hat Gerechtigkeit bekommen. Für die Familie von Jonathan, für die französische Justiz, ist das ein Abschluss, der 20 Jahre gedauert hat.
Mhm. Und das Urteil kam trotz Bestreiten zustande.
Ja, das ist rechtlich interessant. Gerichte können auch ohne Geständnis verurteilen. Das ist in Deutschland wie in Frankreich so. Es geht um die Gesamtheit der Indizien, der Zeugenaussagen, der forensischen Erkenntnisse. Wenn ein Gericht die richterliche Überzeugung gewinnt, dass jemand schuldig ist, reicht das. Ein Geständnis ist kein Pflichtbestandteil einer Verurteilung.
Aber es macht die Sache schwieriger. Gerade bei einem Täter, der schon weiß, dass er nie mehr freikommt, der hat wenig Anreiz, noch etwas zuzugeben.
Genau. Das ist ein psychologisches und strategisches Muster, das man bei Serientätern immer wieder sieht. Wenn keine strafmildernde Wirkung mehr zu erwarten ist, wenn die Strafe bereits das Maximum ist, dann kann das Bestreiten eine Art Machtausübung bleiben. Die letzte Kontrolle, die jemand über die Wahrnehmung seiner Taten hat.
Das ist erschreckend, wenn man so drüber nachdenkt.
Es ist eines der dunkelsten Muster in solchen Fällen. Und es zeigt, warum Ermittler und Staatsanwälte trotzdem weiterarbeiten, auch wenn ein Täter bereits verurteilt ist. Für die Opfer und ihre Familien macht es einen Unterschied, ob ein Fall offiziell aufgeklärt ist oder nicht.
Was weiß man über den Ermittlungsverlauf in Frankreich? Wie wurde der Fall letztlich zur Anklage gebracht?
Die genauen Ermittlungsdetails sind öffentlich nicht vollständig dokumentiert. Was bekannt ist, der Zusammenhang zwischen Martin N. und dem Verschwinden von Jonathan wurde über die deutschen Ermittlungen und das Profil des Täters hergestellt. Das Schullandheim, der Zeitraum, die Methode – all das passte zu dem, was man über ihn wusste. Und die französische Justiz hat dann ein eigenständiges Verfahren geführt, das jetzt zum Abschluss gekommen ist.
Für die Familie von Jonathan muss das ein langer, schwerer Weg gewesen sein.
Über 20 Jahre. Das ist eine Generation. Und das ist auch etwas, was in der öffentlichen Diskussion über Justiz manchmal untergeht. Verfahren, die sich über Jahrzehnte ziehen, bedeuten für Angehörige jahrzehntelange Ungewissheit, jahrzehntelange Konfrontation mit dem Unrecht. Das Urteil schließt das formal ab, aber es macht nichts ungeschehen. Kommen wir zum zweiten Thema, das auf den ersten Blick ganz anders klingt, aber ebenfalls mit langen Wartezeiten und staatlicher Verantwortung zu tun hat.
Die Wiedergutmachungseinbürgerung. Das ist ein Begriff, den viele vielleicht nicht sofort einordnen können.
Genau, also kurz erklärt, im Nationalsozialismus wurden Menschen, die als politisch, rassisch oder religiös verfolgt galten, systematisch aus Deutschland vertrieben, enteignet, ermordet. Viele verloren dabei auch die deutsche Staatsbürgerschaft, entweder durch formale Ausbürgerung oder weil sie fliehen mussten und im Exil keine Möglichkeit hatten, sie zu behalten. Das Grundgesetz sieht vor, dass diese Staatsbürgerschaft wiedererlangt werden kann, und zwar auch von Nachkommen der Betroffenen.
Also auch Kinder und Enkel von NS-Verfolgten können heute die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen.
Ja, und das ist wichtig zu verstehen. Es geht nicht nur um Menschen, die das selbst erlebt haben, die meisten von ihnen leben nicht mehr. Es geht um Generationen danach. Menschen, die vielleicht in Israel, in den USA, in Südamerika aufgewachsen sind, deren Großeltern aus Deutschland fliehen mussten. Seit 2021 haben mehr als 52.000 Menschen diese Einbürgerung erhalten. Klingt nach viel, aber es wurden im gleichen Zeitraum rund 101.000 Anträge gestellt.
Das heißt, mehr als die Hälfte der Anträge ist noch nicht bearbeitet.
Mindestens. Und das ist der Kritikpunkt, den der linken Abgeordnete Ferhat Kocak öffentlich formuliert hat. Das Bundesverwaltungsamt, das für diese Verfahren zuständig ist, arbeitet zu langsam. Die Kapazitäten reichen nicht aus. Und das hat eine besondere Dimension. Die Betroffenen oder ihre Eltern sind alt. Manche sterben, bevor ihr Antrag bearbeitet ist.
Das ist ein starkes Argument. NS-Unrecht verjährt nicht. Das sagt Kocak auch so direkt.
Ja. Und das ist juristisch wie moralisch ein wichtiger Satz. Die Verpflichtung des deutschen Staates zur Wiedergutmachung ist nicht zeitlich begrenzt. Sie endet nicht nach 20 Jahren, nicht nach 50. Aber wenn die Verwaltung so langsam arbeitet, dass Menschen, die einen berechtigten Anspruch haben, jahrelang warten müssen, dann wird diese Verpflichtung faktisch ausgehöhlt, auch wenn sie formal weitergilt.
Ich frage mich, warum das Verfahren so komplex ist. Was macht das so aufwendig?
Es gibt mehrere Faktoren. Erstens die Nachweispflicht. Wer einen Anspruch geltend macht, muss in der Regel belegen, dass ein Vorfahre die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, dass er oder sie verfolgt wurde und wie die Abstammungslinie verläuft. Das klingt einfacher, als es ist. Dokumente aus den 1930er und 1940er Jahren sind oft vernichtet, verloren, unvollständig. Zweitens, die Anträge kommen aus aller Welt, in verschiedenen Sprachen, mit unterschiedlichen Dokumentenstandards.
Und dann ist da noch die schiere Zahl.
Genau, 101.000 Anträge in etwa 4 Jahren, das ist für eine Behörde, die nicht für diese Größenordnung ausgestattet war, eine enorme Last. Die Forderung nach mehr Personal und vereinfachten Verfahren ist deshalb nicht nur politisch, sondern auch praktisch nachvollziehbar.
Was bedeutet die Einbürgerung für die Menschen, die sie erhalten? Ist das vor allem ein Symbol oder hat es auch konkrete Auswirkungen?
Beides. Symbolisch ist es eine staatliche Anerkennung. Deutschland sagt, das Unrecht, das eurer Familie angetan wurde, war real und wir erkennen euren Anspruch auf Zugehörigkeit an. Das hat für viele Nachkommen eine tiefe emotionale Bedeutung. Konkret bedeutet ein EU-Pass natürlich auch Reise- und Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union, Zugang zu bestimmten Rechten. Das ist nicht nichts.
Und gleichzeitig ist es ein Zeichen, dass Wiedergutmachung kein abgeschlossenes Kapitel ist.
Das ist vielleicht der wichtigste Satz dazu. Wiedergutmachung ist kein Projekt, das irgendwann fertig ist. Es ist eine fortlaufende Verpflichtung. Und wenn eine Behörde überlastet ist und Menschen jahrelang warten, dann ist das nicht nur ein Verwaltungsproblem. Es ist eine politische Frage, wie ernst nehmen wir diese Verpflichtung tatsächlich?
Das verbindet die beiden Themen heute auf eine interessante Weise. Bei Maskenmann, 20 Jahre bis zum Urteil. Bei der Wiedergutmachungseinbürgerung. Jahrelange Wartezeiten. Beide Male geht es darum, wie lange Menschen auf staatliche Anerkennung warten müssen.
Das ist eine gute Beobachtung. Und ich glaube, das ist auch der Lerneffekt aus beiden Themen heute. Recht und Gerechtigkeit sind nicht dasselbe. Recht ist das, was Gerichte und Behörden formal feststellen. Gerechtigkeit ist das, was Menschen erleben, und die kann man nicht unbegrenzt verschieben, ohne dass etwas verloren geht. Ich fasse kurz zusammen. Ein französisches Gericht hat den deutschen Serientäter Martin N. wegen des Mordes an dem 10-jährigen Jonathan zu lebenslanger Haft verurteilt, trotz Bestreiten nach mehr als 20 Jahren. Das Urteil zeigt, wie Indizienbeweise funktionieren, wie lange internationale Verfahren dauern können und was Aufklärung für Angehörige bedeutet. Und wir haben über die Wiedergutmachungseinbürgerung gesprochen. Mehr als 52.000 NS-Opfer und Nachkommen haben seit 2021 die deutsche Staatsbürgerschaft zurückerhalten, aber über 100.000 Anträge zeigen, dass die Kapazitäten nicht reichen. Die Forderung ist klar: schnellere Verfahren, mehr Personal, weil diese Verpflichtung nicht verjährt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Danke, Jonas. Und danke an alle, die heute dabei waren. Beide Themen zeigen, Gerechtigkeit braucht Zeit, aber sie darf nicht daran scheitern.